Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, der für den heutigen Sonntag vorgeschlagene Predigttext steht im ersten Brief des Apostel Paulus an die Korinther. Es sind sehr bekannte Worte aus dem Neuen Testament. Es ist das sogenannte Hohelied der Liebe. Und wir hören aus dem ersten Kapitel die Verse 1 bis 13. Und wem es möglich ist, den bitte ich, sich vor dem Wort Gottes zu erheben. Wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, so dass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gebe und ließe meinen Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, so wäre mir es nichts nütze. Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern und sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles und sie duldet alles. Die Liebe hört niemals auf. Wo doch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Gott segne alles Reden und Hören an seinem Wort. Amen. Liebe Gemeinde, ein leckeres Glas Wein am Abend, Schokolade oder ein paar Salzstangen dazu und dann noch zu guter Letzt so einen spannenden Film. Klingt doch gemütlich, oder? Also ich jedenfalls erliege diesen Genüssen ab und zu. Doch ganz plötzlich ist alles ganz anders. Kein Fernsehen, kein Alkohol, keine Süßigkeiten. Und bestimmt können Sie sich schon denken, worauf ich hinaus will. Am kommenden Mittwoch ist Aschermittwoch. Und dann beginnt wieder die Fastenzeit. Und für viele ist damit ja so eine Art Enthaltsamkeit verbunden. Längst nicht nur unter Christen. Auch viele Menschen ohne christlichen Hintergrund lassen sich auf diese Zeit ein. Für viele auch, das muss man wohl auch dazu sagen, gleichzeitig eine Gelegenheit, die winterlichen Funde wieder loszuwerden oder einfach mal eine Zeit gesünder zu leben. Und es gibt so viele Arten des Fastens. Kein Fernsehen, keine Süßigkeiten oder Verzicht, öfters mal das Auto stehen zu lassen und. Verzichten liegt auch irgendwie im Trend. Ja, und wie so oft hat man natürlich das Fastenverhalten der Deutschen auch untersucht. Alkohol, Süßigkeiten, Rauchen und Fleisch belegen die ersten 4 Plätze bei einer aktuellen Umfrage. Gefragt, worauf sie während des Fastens verzichten wollen, nannten 78% der Befragten Wein, Schnaps und Bier, 69% wollen auf Süßigkeiten verzichten. 53% auf die Zigarette. Eine Ernährung ohne Fleisch planen 48%. Was ist passiert? Fastenzeit, sagen sie alle. Früher wurde man da vielleicht noch komisch angeguckt, wenn man vom Fasten sprach. Das war nur was für Leute aus einem kirchlichen Umfeld. Heute ist es ein moderner Trend. Und wie gesagt, in der nächsten Woche beginnt ja Aschermittwoch die Fastenzeit und damit verbunden auch die Passionszeit. 7 Wochen, in denen Christen in guter alter Tradition ja das Leiden und das Sterben des Herrn Jesus Christus daran erinnert werden und sich erinnern wollen. Diese Wochen sind eine Zeit des Verzichtens und des Fastens. Nicht um abzunehmen oder eine Entschlackungskur zu machen. Der Predigttext, den wir gerade gehört haben für den heutigen Sonntag, setzt nicht von ungefähr ein Signal. Ein Signal, aber unter einer ganz großen Überschrift. Und die lautet Liebe. Viele Menschen tun das, nämlich Fasten und ganz bewussten Umgang mit ihrem Alltag, um Jesu Willen. Denn schließlich war er es, der zum Kreuz ging, und wir haben es vorhin in der Lesung auch gehört, der zum Kreuz ging aufgrund seiner unvergleichbaren Liebe Gottes zu allen Menschen. Ja, und diesen Weg möchten Menschen nun mal mit Verzicht begleiten und mit einer Konzentration in dieser Zeit auf Jesus. Verzicht aus Liebe zu Jesus. Aber vielleicht sind sie noch gar nicht so weit. Vielleicht hängen ihre Gedanken noch bei diesem wunderschönen Text, dem Hohenlied der Liebe, mit seinen wunderschönen Beschreibungen wahrer und echter, ehrlicher, aufrichtiger Liebe. Wie viele Trausprüche sind wohl aus diesen 13 Versen aus dem Korintherbrief entnommen worden? Und vielleicht frage ich Sie mal hier in der Runde, wer hat denn seinen Trau- oder vielleicht auch Konfirmationsspruch aus diesem Kapitel? Okay. So wunderschön, wie Paulus hier in diesem Abschnitt aber auch immer die Liebe umschreibt. Es geht letztlich ihm nicht dabei um Romantik, auch passend vielleicht für Hochzeitsgefühle, auch wenn Vers 13 in seiner wunderbaren Zuspitzung Glaube, Hoffnung und Liebe besonders heraushebt und damit eben zum meistgewünschten Trauspruch wird. Es ist nicht die Liebe der heutigen Schlager und hat schon gar nichts mit einer erotischen Liebe zu tun. Es muss etwas anderes sein, worum es da geht in diesem Kapitel. Etwas Kraftvolles, etwas Geheimnisvolles muss dahinter stecken. Denn sonst würden viele Menschen nicht im Traum darauf kommen, so wie ich es bereits erwähnte, im Gedenken an das Leiden und Sterben eines einzelnen Menschen die Passionszeit in dieser Form so zu bedenken. 3 Gedanken möchte ich dazu entwickeln. Und den ersten möchte ich überschreiben mit alles umsonst. Da heißt es, all euer Tun wäre umsonst, hättet ihr die Liebe nicht. Paulus schreibt diese Verse an die Christen in Korinth. Und Korinth war ja eine Gemeinde mit einem sehr auffallenden Gemeindeleben. Und dort hatte es gegeben, was man heute vielleicht so eine Erweckung nennen würde. Eine Gemeinde, die mit all ihren Aktivitäten richtig Gas gegeben hat. Eine Gemeinde, die durch Paulus' Mission zum Glauben an Christus gekommen war. Ja, es gab einen Aufbruch dort. Ein Aufbruch, wie er immer geschieht, wenn Menschen von der Kraft des Heiligen Geistes gepackt werden. Und die Christen in Korinth, die merkten sehr schnell, was dieser Glauben auch wirklich bewirken konnte. Es war der Beginn einer ganz außergewöhnlichen Gemeinschaft. Der Beginn eines sehr intensiven Gemeindelebens, vor allem wo auch alle Begabungen zur Geltung kamen. Von prophetischer Rede und einem enormen Glauben an den Christus war da die Rede. von großer Opferbereitschaft, Nächstenliebe im Sinne von Abgeben. Die Korinther schätzten auch die enthusiastischen Gottesdienste mit Abendmahlsfeiern und ausschweifenden Mahlzeiten. Und das waren wirklich auch wunderbare gemeinschaftliche Erfahrungen mit Gott. Und in dem Kapitel zuvor beschreibt ja Paulus all das, was wirklich geschah und was in der jungen Gemeinde passierte, als sie zum Glauben kamen. Es waren nicht nur die uns heute vielleicht weniger vertrauten Gaben der Zungenrede oder Weissagung oder Prophetie, die sie in gutem Glauben lebten. Es war das Ganze mit und füreinander, das sie nun in der Gemeinde lebten und praktizierten. Doch es folgte dann doch eine Entwicklung, auf die Paulus reagieren musste. Die Korinther waren dabei, in frommer Selbstverliebtheit anscheinend den Ursprung und das Wesen des Glaubens aus den Augen zu verlieren. Sie wurden immer zufriedener. Sie waren satt und zufrieden mit den außergewöhnlichen Erfahrungen, auch außergewöhnlichen Gemeinschaftserlebnissen, die sie gemacht haben. Und Paulus erkannte, wenn das Außergewöhnliche Erlebte das Wesentliche wird und nur das, dann wird das Gemeindeleben schief und schließlich, ja, vielleicht schließt es sogar Menschen aus. Und vielleicht gerade die, die eben noch nichts von der Rettungstat Jesu gehört hatten. Also wofür und warum das Ganze? Und manchmal hatte Paulus gewiss den Eindruck, dass die Korinther, so fromm sie sich auch gaben, sehr in sich selbst verliebt waren. Bei allen wirklich guten Aktionen in ihrem Gemeindeleben zeigt Paulus auf etwas noch viel Wichtigeres. In der Überleitung zu den Versen, die wir gehört haben, da heißt es nämlich, nachdem er über alle Aktivitäten der Gemeinde einschließlich ihrer Begabungen berichtete, heißt es da, und ich will euch einen noch besseren Weg zeigen. Einen noch besseren Weg als das rege Gemeindeleben? Ihr könntet die schönsten Predigten halten, doch ohne Liebe wären sie wertlos. Eure Vorhersagen wären wertlos ohne Liebe. Eure Erkenntnisse wären sinnlos ohne Liebesbeschreibung. Ja, euer ganzer Glaube, und wäre er noch so stark und intensiv, hätte keine Kraft und würde euch nichts bringen, wenn ihr die Liebe nicht hättet. Auch eure äußeren Handlungen und mutmaßlich barmherzigen Handlungen könnt ihr euch sparen, wenn ihr das ohne Liebe tut. Liebe Gemeinde, das sind harte Worte, aber ich fühle mich auch beobachtet. Und ich muss mich fragen, bin ich mit dieser Liebe eigentlich selbst noch unterwegs, als Christ? Oder habe ich mich auch schon in großem Aktionismus lange in mich selbst verliebt oder verselbstständigt? In dem Lied, das wir im Anschluss an die Predigt hören werden, ein wunderschönes Lied von Franziska Burkhardt, Du zeigtest mir in hellem Schein, heißt es an der einen Stelle, du bist der Grund an jedem Ort, wo Liebe mehr ist als ein Wort, wird viel mehr gelebt als nur gesprochen. Was für eine wundervolle Aussage. Jesus allein hat uns gezeigt, was Liebe ist, und wir können das nicht aus uns selbst schaffen. Es gibt keine andere Definition für Liebe außer die von Jesus. Es ist nicht jene Kuschelliebe oder nur ein ausschließlich sentimentales oder emotionales Gefühl. Es ist der Motor, der uns antreibt und den Himmel aufschließt. Ich glaube, dass alle unsere Aktivitäten in unserer und in anderen Gemeinden eines Tages ins Leere liefen, wenn wir uns nicht jeden Tag von dieser Liebe Jesu anstecken lassen würden. Meine Frau und ich haben vor ein paar Jahren hier in Honhaus an einem Eheseminar teilgenommen. Und ich habe noch dieses wunderbare Beispiel vor Augen, als es darum ging, gemeinsam auch mal eine Ehezeit, wie der Referent das nannte, in die Woche einzuplanen. Und das bedeutete ganz konkret mit seinem Partner zu planen und natürlich für diese Zeit, die man sich zusammen geplant hat, auch zu kommunizieren. Dann würde sich diese Beziehung auch wieder festigen und auf gesunden Füßen stehen. Ansonsten laufen Ehen nämlich Gefahr, irgendwann in einem Aktionismus zu enden und man lebt bekanntermaßen nur noch nebeneinander her. Das Beispiel habe ich immer noch eindrucksvoll vor Augen und es fiel mir ein in der Vorbereitung zu der Predigt. So stelle ich mir die Beziehung zu Jesus vor. Wenn ich nicht mit ihm die Zeit plane und in den Kontakt trete, laufe ich Gefahr, nur noch ein Aktionist in der Gemeinde zu sein. Ohne unser konkretes Bemühen, ganz persönlich an ihm festzuhalten, ihn anzubeten, seinen Namen zu nennen und zu bekennen, würden unsere Bemühungen, auch die der Allerbegabtesten, ins Leere laufen. Jesus sagt es ja selbst an anderer Stelle, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ja, an diese Liebe zu Jesus erinnert uns Paulus noch einmal ganz eindrucksvoll. Und gerade in einer Zeit, ich glaube, in der wir jetzt auch leben, größte Aufbrüche und Gemeindegründungen mit viel Aktivitäten, auch hier in Hohenhorst können wir uns ja freuen über eine Vielzahl von begabten Menschen, Aufbrüchen, Aktivitäten. Ja, in dieser Zeit haben wir die vielfältigsten Begabungen. Aber lasst uns immer die Liebe mitnehmen. Die Liebe von Jesus, die von Jesus herrührt und uns immer wieder zu ihm führen wird. Ich denke, erst dann sind wir auch in der Lage, unsere Nächsten so zu lieben, dass uns nichts auseinandertreibt, aber auch gar nichts. Dass wir bei aller Unterschiedlichkeit dennoch zusammenbleiben, weil Christus uns hält. Und dann können wir auf ganz besondere Weise miteinander umgehen. Nicht nur als christliches Ritual, also sogenannten gepflegten Benehmens, wie man so schön sagt, sondern in einem mitmenschlichen Verhalten, das dem anderen seine Ehre gibt und sich eben nicht durch Eigenwilligkeiten auffällig macht. So wie es in Vers 5 heißt, die Liebe sucht nicht das Ihre. Die Liebe hält, so möchte ich meinen zweiten Punkt überschreiben. Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit und sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Liebe Gemeinde, diese Beschreibung der Liebe, denke ich, ist das Herzstück unseres Textes. An dieser Beschreibung können wir uns miteinander immer wieder messen. Aber können wir das wirklich auch erfüllen? Mutet uns da Paulus nicht zu viel zu? Und lieben wir wirklich auf diese Weise? Oder ist Paulus nur ein frommer Träumer? Antoine Lairis, denke ich, so heißt er, spricht man ihn aus, hat bei den Anschlägen in Paris im November letzten Jahres seine Frau verloren. Und in einer Art offenen Brief an die Männer, die das getan haben, die sie getötet haben, wandte er sich und der klang so. Ihr bekommt meinen Hass nicht. Freitagabend habt ihr das Leben eines außerordentlichen Wesens geraubt, das der Liebe meines Lebens, der Mutter meines Kindes. Aber ihr bekommt meinen Hass nicht. Ich weiß nicht, wer ihr seid und ich will es nicht wissen. Ihr seid tote Seelen. Wenn dieser Gott, für den ihr blind tötet, uns nach seinem Bild geschaffen hat, dann muss jede Kugel, die meine Frau getroffen hat, eine Wunde in sein Herz gerissen haben. Nein, ich werde euch nicht das Geschenk machen, euch zu hassen, auch wenn ihr euch sehr darum bemüht habt. Auf den Hass mit Wut zu antworten, würde bedeuten, derselben Ignoranz nachzugeben, die euch zu dem gemacht hat, was ihr seid. Ihr wollt, dass ich Angst habe, dass ich meine Mitbürger mit misstrauischem Blick betrachte, dass ich meine Freiheit der Sicherheit opfere, verloren. Der Spieler ist noch im Spiel. Ich habe sie heute Morgen gesehen, endlich, nach Nächten und Tagen des Wartens. Sie war genauso schön wie am Freitagabend, als sie ausging, genauso schön wie damals, als ich mich vor mehr als 12 Jahren hoffnungslos in sie verliebte. Selbstverständlich frisst mich der Kummer auf. Diesen kleinen Sieg gestehe ich euch zu, aber er wird von kurzer Dauer sein. Ich weiß, dass sie uns jeden Tag begleiten wird und dass wir uns jenem Paradies der freien Seelen wiedersehen werden, zu dem ihr niemals Zutritt erhalten werdet. Wir sind zwei, mein Sohn und ich, aber wir sind stärker als alle Armeen dieser Erde. Ich will euch jetzt keine Zeit mehr opfern. Ich muss mich um Melville kümmern, der gerade von seinem Mittagsschlaf aufwacht. Er ist gerade mal 17 Monate alt. Er wird seinen Brei essen wie jeden Tag. Dann werden wir gemeinsam spielen wie jeden Tag. Denn nein, auch seinen Hass werdet ihr nicht bekommen. So viel zu dem Brief. Und noch ein Beispiel möchte ich Ihnen nennen. Im Jahr 2010 wurde der 10-jährige Mirko aus Grefrath in Nordrhein-Westfalen ermordet. Er war ein Zufallsopfer, zur falschen Zeit am falschen Ort. Seine Eltern, bekennende Christen, haben damals ganz öffentlich den Mörder ihres Jungen vergeben. Liebe Gemeinde, ich weiß nicht, aus welcher Motivation, mit welcher Kraft und welchem Glauben heraus der Mann, der seine Frau verloren hat, diese Zeilen schreiben konnte. Die Eltern des kleinen Mirko jedenfalls, das weiß ich, und man hat sie öfters gehört, waren Christen. Ihre unfassbare Kraft und ihr Entschluss, dem Mörder zu vergeben, macht mir jedenfalls eins klar. Was Gott durch Jesus Christus in die Welt brachte an unbegreiflicher Liebe, ist und bleibt für alle Zeiten bahnbrechend und Realität. Und kein Unrecht der Welt und kein noch so schlechter Mensch und keine Tat kann uns trennen von dieser Liebe. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Dieser echten Liebe. Und wir brauchen sie einfach nur annehmen aus der Hand dessen, der sich für uns am Kreuz totgeliebt hat. Und er selbst war es, der die Feindesliebe bis zum Schluss ja auch durchgehalten hat. Und drittens, liebe Gemeinde, das Beste zum Schluss. Es bleiben natürlich Fragen offen. Paulus bezeichnet das in seinem Brief als Stückwerk. Er sagt, unser Wissen ist Stückwerk. Eigentlich möchten wir doch nicht alles nur mit dem Mäntelchen der Liebe zudecken. Müssen wir nicht auch anpacken? Erfordert der Glaube nicht auch Erkenntnis, Verstand, Erkenntnisse? Aber ich denke, es war schon immer auch ein Problem in der Kirche, zu viel auf Erkenntnissen aufzubauen. So viele Meinungen, so viele Erkenntnisse und vor allen Dingen auch so viel Streit um Erkenntnisse. Natürlich müssen wir und dürfen wir um viele Fragen streiten und dringen, gar keine Frage. Doch müssen wir wissen, dass wir letztlich nicht Gottes Draufsicht auf die Dinge haben. Auch wenn Fragen offen bleiben, sicher sein dürfen wir getrost als Christen, aber in einem Punkt. Die wahre Liebe hat einen einzigen Namen und nur durch ihn werden wir wahre Liebe erfahren. Und dann erleben wir eine Liebe ohne Ende. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei. Aber die Liebe unter ihnen ist die größte. Liebe Gemeinde, die Liebe ist deshalb die größte, weil sie am Ende aller Zeiten, wenn Jesus wiedergekommen ist, bleibt. Wir brauchen dann keinen Glauben mehr, weil wir Gott schauen werden. Und ja, wir brauchen auch keine Hoffnung mehr, weil wir uns die Dunkelheit der Zukunft, die uns nicht mehr bedrängt und nichts mehr anhaben kann, dann leben wir nur noch in der Liebe und Gegenwart unseres Gottes. Und vielleicht verstehen wir die Verse 1 bis 3 besser, wenn wir einfach mal anstatt dem Wort Liebe den Namen unseres Herrn Jesus einsetzen. Und das klingt dann so. Wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte Jesus nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse und allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte Jesus nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gebe, und ließe mein Leib verbrennen und hätte Jesus nicht, so wäre es mir nichts nütze. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung und Jesus, diese drei. Aber Jesus ist der Größte unter ihnen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir hören jetzt von unserem Musikteam das Lied »Du zeigst mir im hellen Licht«. Und ich möchte noch einmal auf diesen Satz hinweisen, der so tief ging bei mir. Du bist der Grund an jedem Ort, wo Liebe mehr ist als ein Wort, wird viel mehr gelebt als nur gesprochen.